2. Die 5 Phasen der Trauer. Phase 1. Leugnen und Verdrängen. Die Schattenseite des Lichts. Die hellen Tage behalte ich, die dunklen gebe ich dem Schicksal zurück. Zhuge Bang. Zum Zeitpunkt meiner Diagnose wurden mein unmittelbares Umfeld und ich von einer wahren Welle persönlicher Katastrophen heimgesucht, die mich mitgerissen hat und mir nur wenig Zeit zum Luftholen ließ. Der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten, lautete der nüchterne Kommentar des weinenden Auges. Als folge er einem perfiden Plan, fand dieser Tod in ungeahnter Regelmäßigkeit und Vehemenz Wege, geliebte junge Freundinnen und Familienangehörige aus unserer Mitte zu reißen. Wir Hinterbliebene übten uns im Abschiednehmen und konnten uns doch niemals daran gewöhnen. Was uns blieb, war einzig die Erinnerung, die Trauer und das Entsetzen. Die erschütternden Erfahrungen brachten meine Einstellung zum Leben schwer ins Schwanken, ließ sie zwischen Defätismus und Versäumnisangst hin und her pendeln. Der drängende Wunsch, mich selbst wieder zu spüren, sprach aus jeder meiner Handlungen. Dass bei mir zusätzlich auch noch eine unheilbare Augenerkrankung diagnostiziert worden war, wirkte irgendwie skurril, aber darum konnte ich mich jetzt nicht auch noch kümmern. Ich hatte ein Leben zu leben, verdammt nochmal. Anfänglich sah ich also keine Veranlassung, mich einer diffusen Erkrankung zu widmen, die sich zudem noch kaum bemerkbar machte. Die Symptome und Einschränkungen blieben unauffällig. Eine perfekte Ausgangslage, erfolgreich zu leugnen oder besser gesagt zu verdrängen. Denn um etwas zu leugnen, müsste ich mir zumindest über das zu Leugnende im Klaren sein. Davon war ich weit entfernt. Allein die intensive Beschäftigung meines früheren Lebensgefährten und seine Weitsicht brachten das Thema gelegentlich zur Sprache. Ich bin nicht stolz darauf, dass mein ignorantes Verhalten ihn einsam zurückließ und manchmal an den Rand der Verzweiflung trieb. Ein Gefühl, das ich mich weigerte zu teilen, war mir doch einzig die Flucht ins Nicht-Wahrhaben-Wollen möglich. Demzufolge gab es nur wenige vertraute Menschen, denen ich von der tickenden Zeitbombe in mir erzählt habe. In der trügerischen Hoffnung, es würde bei mir schon nicht so schlimm kommen, habe ich banalisiert, heruntergespielt und einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, so gut es ging, verhindert. Erst viel später würde ich feststellen, dass ich mich mit dieser Haltung in bester Gesellschaft befand. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich vollkommen ahnungslos, dass ich nicht die einzige Betroffene in der Familie sein sollte. Über Krankheit spricht man nicht, dekretierte das weinende Auge. Niemand wird sich für dein bisschen Leiden interessieren. Selbst wenn du dich trauen solltest, Fragen zu stellen, bist du dir sicher, dass du die Antworten hören willst? Richtig, ich war nicht bereit, mich einzulassen, also konnte ich auch keine konkreten Hinweise erwarten. Fürs Erste musste dieses vage Motiv als Erklärungsversuch für mein Vermeidungsverhalten herhalten. Rückblickend beschäftigte mich dennoch, dass die unausgesprochene Schweigevereinbarung die bevorzugte Bewältigungsstrategie der Familie zu sein schien. Insgeheim galt meine Faszination allem, was im Verborgenen blieb. Ich bemühte mich, hinter diskret gehütete Geheimnisse zu kommen und fand eigene Interpretationen. Drohte die Fassade zu bröckeln, war Verdrängung das perfekt geeignete Mittel. Wiebke Bruns beschrieb, passend für diesen Zusammenhang, das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern als im Prinzip ich-bezogen. Das heißt, dass Eltern im Wesentlichen als Ressource wahrgenommen werden. Das kindliche Interesse an den Eltern sei bestimmt von einer Art archetypischem Überlebensinstinkt, im Kern fokussiert auf die Frage, wie werde ich beschützt, versorgt, gefördert? Demzufolge bestehe in jungen Kinderjahren kaum Interesse an der Identität der Eltern, deren bestimmenden Züge für Kinder verborgen blieben. Es gibt Familien, in denen sich diese Grundstruktur auch nie wirklich ändert, noch im Erwachsenenalter persönliche Fragen der Kinder an die Eltern als Indiskretion oder Grenzüberschreitung gewertet werden. Typischerweise suchen Kinder, die bei aller Zärtlichkeit und Liebe auf Distanz gehalten werden, auch ihrerseits die Distanz. Von Eltern offen ausgetragene Krisen haben auch auf erwachsene Kinder bedrohliche Wirkung. Umgekehrt halten Eltern es für eine Zumutung, ihre Kinder in ihre Probleme einzubeziehen. Die stillschweigende Übereinkunft der Familien, die einmal aufgebaute Distanz zu wahren, hat nicht selten üppige Legendenbildung zur Folge, die unterhaltend sein mag, aber kaum aufklärend ist. In den im Erwachsenenalter eingegangenen Wahlverwandtschaften kann diese Distanz dagegen aufgehoben werden. In neu zu erlebender Offenheit ist persönliches Scheitern erlaubt und sind abweichende Lebensentwürfe kein Anlass für eine instabil werdende Beziehung. Meine eigenen familiären und gewiss nicht unkomplizierten Wurzeln liegen im Spannungsfeld von bildungsbürgerlich-akademisch geprägtem Milieu, geleitet von humanistischen Wertvorstellungen und einer gewissen, aber nicht grenzenlosen Toleranz auf der einen und konservativen Traditionen auf der anderen Seite.